So, ich hoffe, ihr habt den gestrigen Abend gut überlebt. Ihr seid auf jeden Fall alle hier, ist schön. Gut, meine afrikanischen Freunde haben sich auch gut behauptet. Ja, wir machen weiter in unseren Büchern der Könige, erster Könige unter der Thematik Siege und Niederlagen. Freue mich mit euch einfach auch gemeinsam durch dieses Buch zu gehen. Da gibt es wirklich einen Haufen auch zu entdecken und zu erfahren. Wir starten heute mit einer neuen Generation König. Wir haben uns ja lange mit David jetzt beschäftigt und eigentlich auch noch ein bisschen länger, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Und es gibt eine neue Generation, das war der Salomo. Salomo war der zweite offizielle König, richtig gesalbte König. Es gab natürlich auch noch einen Saul, aber der wirklich in den Wegen Gottes gelaufen ist. Und mit einer neuen Generation ist das ja immer so eine Sache. Ja, ihr Fußballfans wisst das. Als der Yugi den neuen Kader ernannt hatte, das stand in der Badischen Neuesten Nachrichten, das war vor einem Monat gewesen. Eines scheint Joachim Löw nicht zu fehlen, Mut zum Risiko. Bei seiner Nominierung für den vorläufigen WM-Kader setzte der Bundestrainer auf viele junge Gesichter mit entsprechend wenig Erfahrung. Ja? Und man kann halt eben sehen, was die Jungs gemacht haben. Okay, gestern kamen noch zwei alte Hasen rein, die mussten mal noch nachhelfen. Aber das ist immer so ein Risiko mit einer neuen Generation. Und trotzdem muss man auf eine neue Generation setzen, sonst geht es einem wie den Spaniern, ja, die auf die alten Hasen gesetzt haben. Und es ist wichtig. Und Gott setzt auch auf eine neue Generation. Gott setzt auf dich und auf mich. Ja, die alten Hasen, David oder Paulus, Luther, Mutter Teresa, die leben nicht mehr. Billy Graham, ja, lebt auch nicht mehr so lange, aber ja, ist auch schon sehr alt. Die sind nicht mehr da. Und was meint ihr, was Gott denkt von unserer neuen Generation? Sagt er, naja, okay, das sind halt alles Loser, mit denen kann man nichts anfangen. Nein, Gott baut immer wieder neu auf neue Generationen. David war wirklich ein Mann Gottes gewesen. Eigentlich musste man sagen, es konnte nur noch schlechter werden. Ja, es konnte nicht besser werden. Das war nicht zu toppen. Und dann kam Salomo. Salomo wurde von manchen, das werden wir hier auch heute sehen, von manchen als Weichei angesehen. Auch von den Leuten, mit denen wir heute zu tun haben. Über uns heißt es, im 1. Petrus, ich müsste das mal hier wegmachen, sonst seid ihr so sehr abgelenkt. Im 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber, ja, da kannst du deinen Namen einsetzen. Du, Martin, ja, du, Rebecca, du, Sarah, du, Roland. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und das sind wir. Und David bekommt von Salomo gesagt, in 1. Könige 2, Vers 2, so sei nun stark und erweise dich als Mann. Und ich glaube, genau das sagt Gott uns. So sei nun stark und erweise dich als Mann. So sei nun stark, erweise dich als Frau. Du bist die Generation. Wir sind die Generation. Wir haben das eben gehört, wunderbar, in dem Zeugnis von Desio, was er gesagt hat, wie sie sich eingesetzt haben für diese Generation und wie was bewegt wurde. Im Gebet, durch Handeln, durch Taten. Heute geht es darum, was passiert eigentlich, wenn wir uns gebrauchen lassen von Gott. Es geht heute sozusagen um die Einstandsprüfung, kann man eigentlich sagen. Ja? Wenn eine neue Generation von Fußballern da ist, die haben jetzt ihre Einstandsprüfung. Die müssen jetzt beweisen, dass sie durch die Vorrunde durchkommen. Und da gibt es Prüfungen. Und diese Prüfung besteht in drei Spielen. Wir haben heute vier Prüfungen, das sind nicht vier Spiele, sondern vier Gegner, wirkliche Gegner von Salomo, die er zu bezwingen hatte. Und das war kein Spiel gewesen. Und wir werden uns diese vier Gegner anschauen, das sind vier Männer, das waren richtige Haudegen gewesen und irgendwie musste Salomo die überwinden. Das waren Prüfungen, das waren Prüfungen. Und wisst ihr was? Es geht es geht auch heute darum, um Angriffe und Prüfungen. Und Angriffe und Prüfungen haben wir alle zu erwarten. Und die sind wichtig für unser Leben, für unser Christsein. Ich nenne euch mal 4 Gründe. Zum einen, um dir deine eigene Position aufzuzeigen, ist es wichtig, dass du geprüft wirst, damit du weißt, wo stehe ich eigentlich. Oder um dir zu zeigen, dass Gott mit dir ist oder auch nicht mit dir ist. Und zum dritten, um den Menschen, um dich rum zu zeigen, dass du berufen bist. Wenn du eine Berufung hast, dann werden andere das erkennen. Und sie erkennen es nicht, wenn alles seicht und gut läuft, sondern dann, wenn du geprüft wirst, wenn Dinge auf dich zukommen. Und zum vierten, um dem Feind zu zeigen, dass er kein leichtes Spiel hat. Ja? Lässt sich alles sehr gut vergleichen, so mit dem, was wir zurzeit in der WM sehen. Da können andere was erkennen, was sehen. Und wisst ihr, genauso wie Salomo zu seinem Einstand Prüfungen zu überwinden hatte, so geht das uns auch. Und es ist manchmal schwer zu unterscheiden, ob es eine Prüfung ist oder ein Angriff oder eine Versuchung. Das lässt sich manchmal auch gar nicht unterscheiden. Eine Prüfung kommt in der Regel von Gott. Gott prüft uns. Eine Versuchung kommt nicht von Gott, eine Versuchung kommt vom Teufel. Der Teufel wird versuchen, alles dran zu setzen, um uns aus der Berufung rauszunehmen. Er wird alles dran zu setzen, um dich von einem guten Weg runterzuholen. Und somit kann die Versuchung wieder zu einer Prüfung werden, ja? Wenn du nämlich die Versuchung überwindest. Es heißt im Jakobus Kapitel 1, Vers 2, ich habe hier leider einen Druckfehler drin, ich habe hier 2 stehen. Im Kapitel 1, ab Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung, daraus kommt Bewährung, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, durchhalten. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. 4 Männer haben wir heute und 4 Prüfungen. Und wir schauen uns gerade mal diese erste Prüfung an. Das ist der Adonia. Ich habe es als Angriffe bezeichnet. Angriff Nummer 1. Schlag doch mal auf, 1. Könige, Kapitel 2. Da heißt es im Vers 13, Adonia, der Sohn der Haggit, kam zu Bathseba, der Mutter Salomos. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Eigentlich wisst ihr das ja alles. Ihr wart ja dabei gewesen. Adonia war der Halbbruder von Salomo gewesen. Ja? Und Adonia hatte einen Putschversuch hinter sich. Er hatte versucht, David den Thron wegzunehmen, beziehungsweise Salomo den Thron wegzunehmen. Und er ist gescheitert. Und Salomo, wie hat er noch so schön gesagt, geh in dein Zimmer. Er hat ihm Hausarrest gegeben. Jetzt heißt es, während Salomo in seinem Dienst steht, Adonia, der Sohn der Haggit, kam zu Bathseba, der Mutter Salomos. Und Vers 16, sagt er Folgendes zu Bathseba. Jetzt aber möchte ich eine einzige Bitte von dir erbitten. Weise mich nicht ab. Da sagte sie zu ihm, rede. Und er sagte, sprich doch zum König Salomo, denn er wird dich nicht abweisen, dass er mir Abishag, die Schunemiterin, zur Frau gebe. Bei wem klingelt es jetzt? Wer war das nochmal? Die Heizdecke. Die Heizdecke? Wer hat das denn gesagt? Das war die Frau, die hatten dem alten David gesagt, komm, die Schumiterin, die kannst du haben, ja, die soll dich wärmen. Und sie wurde offiziell zur Nebenfrau Davids, okay, zur Königsfrau, zur Königin sozusagen. Aber er hat sie natürlich nicht angerührt, muss man auch dazu sagen. So, und er fragt nach der Frau. Warum fragt er nach der Frau? Weil er sie liebte? Nein, weil er den Thron haben wollte. Das werden wir gleich sehen. Vers 18, darauf sagte Bathseba, gut, ich selbst will deinetwegen mit dem König reden. Also sie will zum Salomo und ihn fragen, ob er sie kriegen kann zur Frau. Warum fällt sie darauf rein? Nun zum einen, glaube ich, Adonia wusste, wie er Leuten schmeicheln konnte. Adonia konnte überreden. Adonia konnte sagen, hey, ich möchte nur diese eine kleine Sache. Ist doch eigentlich nicht viel. Zum anderen kann es sein, Bathseba war ziemlich schlau gewesen. Ziemlich ausgefuchst. Vielleicht lässt sie es ankommen auf den großen Showdown, der nämlich jetzt kommt. Ja? In Vers 19 heißt es, so ging Bathseba zum König Salomo hinein. Vers 20, dann sagte sie, nur eine einzige kleine Bitte, sie wiederholt also hier das Anliegen von Adonia, vielleicht ist es ein bisschen ironisch und sarkastisch, ich weiß es nicht, möchte ich von dir erbitten, weise mich nicht ab. Und der König sagte zu ihr, bitte meine Mutter, denn ich werde dich nicht abweisen. Und sie sagte, möge Abishag, die Schunitterin, deinem Bruder Adonia zur Frau gegeben werden. Da antwortete der König Salomo und sagte zu seiner Mutter, völlig entsetzt, warum bittest du um Abishag, die Schunemiterin, für Adonia? Bitte doch gleich um das ganze Königreich für ihn, denn er ist ja mein älterer Bruder. Und zu ihm hält der Priester Abiata und Joab, der Sohn der Zeruja. Hier haben wir es. Merkt ihr? Das war das Motiv von Adonia gewesen. Adonia wollte den Thron, deshalb wollte er diese Frau haben. Und mit ihm war noch Joab, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, und Abiata. Also es lief im Hintergrund wieder ein Putschversuch. Vers 23, und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, so soll mir Gott tun und so hinzufügen. Um den Preis seines Lebens hat Adonia dieses Wort geredet. Und nur so viel, das war das Letzte, was wir von Adonia gehört haben. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, was mit ihm passiert ist. Das muss ich hier gar nicht lesen. Warum überhaupt hat Adonia diesen blöden Fehler gemacht? Warum konnte er das nicht vorhersehen? Wisst ihr, was ich glaube? Adonia hat Salomo falsch eingeschätzt. Adonia hielt Salomo für einen Waschlappen, für ein Weichei. Der wird das sowieso nicht checken. Den habe ich im Sack. Und deshalb hat er das versucht. Aber er hat Salomo nicht richtig eingeschätzt. Er geht keinen Kompromiss ein. Man könnte ja sagen, so ein kleiner Kompromiss, ich meine, ist doch in der Familie, ist doch nicht so schlimm. Ich meine, der Adonia, der arme Tropf, jetzt hat er schon kein Königreich, jetzt gib ihm doch diese Frau, ist doch kein Problem, was ist schon dabei? Salomo hätte dieser kleine, familiäre Kompromiss seine Berufung gekostet, sein Königreich gekostet und sein Leben gekostet. Dieser kleine Kompromiss. Adonia hätte ihn schachmatt gesetzt mit dieser einen Geschichte. Und jetzt an diesem Punkt komme ich zu dir, komme ich zu uns. Eigentlich braucht es nur einen Satz. Geh um Himmels Willen keine Kompromisse ein. Geh um Himmels Willen keine Kompromisse ein. Ich finde das so symbolisch hier, so praktisch auch für unsere Situation. Wie es in Vers 20 heißt, nur eine einzige, ganz kleine Bitte. Pass auf, Gott hat dich berufen. Gott hat dich erwählt. Ich gehe mal davon aus, Gott hat dich errettet. Wenn du hier bist und glaubst an Jesus, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und es werden Freunde kommen, vielleicht aus der Familie, enge Menschen kommen. Die werden dir so ganz, ganz kleine Kompromisse vorstellen und werden dir sagen, hey, ist doch nicht so schlimm. Mach das doch. Vielleicht ist es sogar die Liebe zu einem Mann oder die Liebe zu einer Frau. Ich meine, was ist denn schon dabei? Kennst du das? Kennst du diese Stimme? Was ist denn schon dabei? Ich habe doch auch mal das Recht. Ich folge doch sonst auch so treu dem Herrn nach. Das muss doch, kann doch gar nicht so schlimm sein. Es ist ja nur eine ganz kleine Sache. Sonst bin ich voll dabei. Nur eine ganz, ganz kleine Bitte, wie wir es hier lesen. Und eine ganze große Berufung hängt an dieser ganz kleinen Bitte. Salomo steht hier vor seiner ersten großen Bewährungsprobe. Salomo hatte alles, er hatte ein Riesenreich. Was hätte ihn das gejuckt? Ja, im Grunde genommen, okay, Adonia, nimm diese Schumiterin, was ist mir doch egal. Nein, es war ein Kompromiss und er wusste das. Gehe um Himmels Willen keinen Kompromiss ein. Deine Berufung hängt manchmal an einer einzigen kleinen Bitte. Der Teufel wird alles versuchen und er macht es dir ganz, ganz leicht. Er fängt mit einer ganz kleinen Bitte an und du denkst, ist ja nicht schlimm. Das kann irgendwas Banales sein. Das kann ein Mausklick sein. Einfach nur eine kleine Fingerbewegung. Klick. Und es ist wie eine Weichenstellung. Kennst du das? Die Weichen, ja, bei der Bahn, bei den Schienen? Da gibt es diese Weichen. Und eine Weiche, das sind einfach diese Eisenstangen oder diese Schienen, die sind am Anfang ganz spitz, ja. Die klappen ein und die bewegen den Zug, den schweren Zug dazu, dass er von der Hauptstrecke abfährt auf eine andere Strecke. Und es ist eigentlich gar nicht viel, es sind eigentlich Zentimeter, die man da sieht. Die bringen den ganzen Zug dazu, von der Hauptstrecke abzufahren. Nur eine ganz kleine Bitte. Passen wir auf. Vielleicht merkst du dir diesen einen Satz, diese ganz, ganz kleine Bitte. Es sind oft die kleinen, wie sagt Salomo, es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ja, es sind ganz kleine Dinge. Kleine Nebenbemerkung. Erinnere dich an dein Leben. Erinnere dich zurück. Vielleicht gab es eine Berufung, die Gott in dein Leben reingelegt hat. Und vielleicht konntest du diese Berufung nicht ausleben wegen einer ganz kleinen Bitte, einer ganz kleinen Sache. Aber weißt du, was cool ist? Du kannst wieder zurück. Dieser schwere Zug, im normalen Leben ist das kaum möglich. Aber im Grunde genommen, dieser schwere Zug, der da in die andere Richtung gefahren ist, es reicht manchmal ein Gebet. Das Gebet von der Buße und zu sagen, hey, ich habe einen Kompromiss, bin ich eingegangen und ich will wieder aufstehen. Mein Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt, als ich dieses Plattenkaffer, wisst ihr, was eine Platte ist? Also keine Platte, keine Betonplatte, eine Platte, eine Schallplatte, also so eine Art CD, ja? Ja, CD kennt ihr auch nicht, oder? Ja. Diese Platte hier, ich weiß nicht, die alten, oh, das kann man gar schlecht erkennen. Vielleicht machst du kurz mal irgendwie mal ein bisschen dunkel. Als ich 20 Jahre alt war, da kam diese Scheibe raus. Die hieß No Compromise natürlich von Keith Green, ja. Und dieses Bild hat mich sehr beeindruckt. Das siehst du, ihr kennt diese Geschichte, ja. Die drei Freunde von Daniel sich nicht gebeugt hatten und sie blieben stehen. No Compromise, ja. Und er ist der Einzige, der sich nicht beugt. Und da ist einer rechts daneben, der sagt, komm runter. Hey, es ist nur auf die Knie gehen. Du musst nicht mehr machen. Nur auf die Knie gehen und er blieb stehen oder sie blieben stehen. Und es hat ihnen nicht ihre Berufung gekostet. Im Grunde genommen war es genau umgekehrt. Ihr dürft wieder hell machen. Im Grunde genommen war es genau umgekehrt. Eigentlich hätte ihn das menschlich gesehen sein Leben gekostet. Aber es hat ihn nicht das Leben gekostet. Dieses Bild, das hat sich bei mir so eingeprägt, das habe ich immer, immer hier oben drin in der Birne. Das ist immer da. Wir kommen zum zweiten. Der Angriff Nummer zwei. Einflüsse. Vers 26 heißt es, zum Priester Abiata aber sagte der König, geh nach Anatot und auf dein Feld, denn du bist ein Mann des Todes. Wir kennen nicht die ganze Geschichte, nur einiges. Aber am heutigen Tag will ich dich nicht töten, weil du die Lade des Herrn von meinem Vater David getragen hast und weil du gelitten hast in allem, worin mein Vater gelitten hat. So verstieß Salomo den Abiata, dass er nicht mehr Priester des Herrn war, um das Wort des Herrn zu erfüllen, das er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Das lag übrigens hunderte von Jahren zurück. Niemand traute sich, die Hand an einen Hohenpriester zu legen. Die Hohenpriester, das war die Creme de la Creme. Okay? Aber dieser Abiata, das war ein falscher Mensch gewesen. Er war auch beteiligt an dem Putsch damals gegen David, gegen Salomo und er hatte einiges am Kerbholz gehabt. Aber niemand traute sich, seine Hand an den hohen Priester zu legen. Da war eine große Ehrfurcht da und der hohe Priester hat immer auch in das Königtum reingeredet. Er hat immer auch in das Leben der Könige reingeredet. Und was macht Salomo? Salomo sagt hier knallhart und das ist echt, echt krass. Geh nach Anatot auf dein Feld, denn du bist ein Mann des Todes. Das war mutig. Salomo musste auch hier damit rechnen, dass das Volk einen Aufstand macht und sagt, du kannst doch nicht den Priester stürzen. Aber Salomo weiß, dieser Mann muss weg. Das haben wir vorhin gesehen, weil dieser Mann war auch eine Gefahr gewesen für das Königreich, eine Bedrohung für Salomo. Und er kappt hier die Einflüsse von diesem Mann. Das war mutig gewesen. Das hat sich keiner getraut. Das war noch stärker, dieses Seil zu kappen, als den Kontakt zu den eigenen Eltern. Das hat Einfluss gehabt. Und mit diesem Priester Abiatar hat Salomo sich eines potenziell gefährlichen Feindes entledigt, der nämlich ganz gewaltig Druck ausgeübt hat auf sein Leben, auf seine Berufung. Aber er übernimmt nicht diesen ganzen Rattenschwanz an Einfluss, sondern kappt ihn durch, weil er weiß, Gott hat eine Berufung mit mir, mit meinem Königreich, und ich werde diese Berufung gehen und werde dafür sorgen, dass das halt auch geschieht. Zu uns, da kann man sehr schnell auch zu uns kommen. Erfahrungsgemäß geht es uns nicht selten wie Salomo. Einer der wesentlichsten Angriffe auf unsere Berufung kommen von Leuten, die uns sehr nahestehen. Manchmal die eigene Familie, manchmal die engsten Freunde, manchmal sogar der eigene Hauskreis, die eigene Gemeinde. Das kann durchaus sein. Gedanken, eigene Gefühle und Ansprüche von Menschen auf unser Leben. Und das hat Einfluss. Und die Message in diesem Ganzen drin ist, du entscheidest nicht selbst, sondern du gehst gefälligst diesen oder jenen Weg. Das ist oft das Problem. Gott sagt in Hosea 10, Vers 12, sät durch den Propheten, sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflüget ein neues. Das ist auch so ein Satz, der hat sich bei mir auch so eingebrannt. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe und pflüget ein neues, solange es Zeit ist. Und wisst ihr was? Pflügen, das haben wir ja gar keine Ahnung mehr von wie das, was das bedeutet. Die haben früher mit der Hand gepflügt und das war richtig, das braucht Power. Das braucht Kraft, das braucht allen Einsatz. Pflüget ein neues. Geh den Weg und geh ihn, Punkt 1, kompromisslos, und geh ihn und löse dich von denen, die deiner Berufung im Weg stehen. Als ich damals die Berufung sozusagen bekommen habe, nach Afrika zu gehen, hatten mir meine Ältesten gesagt, was willst du denn in Afrika? Hier gibt es genug zu tun. Du leidest gefälligst die Jugend, die blüht auf. Das ist dein Job und du gehst nicht nach Afrika. Bingo. Das ist ein Grund, warum wir die City Chapel hier gegründet haben. Das ist ein Grund, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass Leute gebremst werden, nicht in die Mission zu gehen. Deshalb bin ich auch so froh, dass die Hämmerlings sich dieser Sache jetzt auch so angenommen haben und dass wir da so viele Missionare auch aussenden und gerne noch weitere aussenden möchten. Das war ein Grund, warum Sarah und ich damals gesagt haben, wir möchten eine Plattform haben, wo nicht Leute gebremst werden. Das ist Sünde. Und ich habe das erlebt. Ich bin trotzdem gegangen. Oder als wir damals nach Stuttgart kamen, da gab es Leute, wir lebten auch damals so von Spenden, von Unterstützung, da haben Leute gesagt, wenn ihr nach Stuttgart geht, sie haben es nicht gesagt, sie haben es gemacht, ja, wir kappen die Unterstützung, weil wir wollen nicht, dass sie von Siegen weggehen nach Stuttgart. Oh, dann können wir halt eben nicht gehen, oder? Nein, wir gehen trotzdem. Wir gehen trotzdem. Du musst deine eigene Identität im Glauben bekommen und du musst diesen Weg gehen. Ich rufe nicht auf zur Meuterei gegen deine Freunde, gegen deine Eltern. Ich rufe nicht auf zur Meuterei, sicherlich nicht. Aber du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn Gott dir eine Berufung gibt, dann geh den Weg. Das ist ganz wichtig. Und kapp die Seile. Ja, unser Ältester ist ja mittlerweile schon ausgezogen. Der ist 19, ist ja noch nicht so alt. Er ist in einer anderen Gemeinde. Er ist unter einem anderen theologischen Einfluss. Ja. Das ist für Pastoren, ist das ein Ding. Und ich weiß, ich war auf einem Pastorentreffen, da kamen so ein paar Pastoren auf mich zu und ich sagte, wie ist denn das für dich, wenn er jetzt nicht mehr da in deiner Gemeinde ist, wenn er jetzt da ist und wie ist das für euch? Und ich sagte, Halleluja, preis den Herrn. Wir helfen ihm, dass er seine eigene Identität bekommt. Ich will auf gar keinen Fall das machen, was hier ist, Einfluss nehmen in einer negativen Weise. Er muss eine eigene Identität haben. Er muss eine eigene Berufung bekommen. Ich will nicht, dass er mit 40 Jahren noch da sitzt und die Füße unter den Tisch streckt. Ja? Ich hatte einen Freund, oder ich habe einen Freund, der hat damals gesagt, er war Jungunternehmer, erfolgreicher Unternehmer, und er hat gesagt, wenn mit 40 Jahren diese Situation noch da ist, dass meine Eltern im Betrieb sind und mir reinreden, dann bin ich weg von hier. Und er hat das wahrgemacht. Er hat seine Firma verkauft, weil diese Lösung nicht da war. Da war immer der Einfluss da gewesen. Und er ist abgezogen. Er ist weit weg, er ist jetzt auf der anderen Seite des Globus, um sich zu lösen, um in seine Berufung hineinzukommen. Und das ist ganz wichtig für uns. Das ist ganz wichtig. Ich möchte dich ermutigen. Lebe das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, und lebe nicht das, was andere dir gesagt haben. Gerade wenn es um Überzeugung geht, wenn es um Glaubensidentität geht. Und jetzt bin ich geneigt, wieder mein Lieblingsthema auszupacken. Wisst ihr, was am Samstag ist? Taufe, Sommerfest, ja? Herzliche Einladung zum Sommerfest. Wir haben am Samstag Sommerfest am Breitenauer See. Herzlich Einladung, dabei zu sein. Und wir haben eine Taufe. Das ist ganz cool. Und wisst ihr was, ich sage das ganz bewusst wieder an dieser Stelle, wenn du dich ganz bewusst selbst innerlich sagst und entscheidest, nein, das ist nicht für mich dran, ich habe das geprüft, das ist für... Aber wenn du diese Entscheidung gegen die Taufe getroffen hast, weil meine Eltern haben sich ja schon was dabei gedacht und das ist ja schon gut, wie das irgendwie so, das stimmt ja schon alles, ja, dann überprüfe das. Lebe deine eigene Berufung. Lebe die Berufung, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Du lebst deinen Glauben. Und das ist ganz wichtig. Da könnte man zig Beispiele nennen, aber ich will weitergehen, sonst wir haben ja noch zwei Gegner. Es können nämlich auch noch andere Dinge sein, die dich festhalten, die dich nicht frei in deiner Berufung leben lassen. Und das sind Altlasten. Und da kommen wir zu Nummer drei, zum Gegner Nummer drei. Das war ein harter Brocken. Ich stelle mir ihn auch so vor, ja, so richtig ein Bulle von Mann. David hat ziemlich Respekt gehabt vor ihm. Und David gab Salomo das mit auf den Weg. Kümmer dich um ihn. Kümmer dich um ihn. Sieh zu, dass er seine Strafe bekommt. Vers 28 heißt es, und die Kunde, ja, ich muss da was dazu sagen, natürlich im Vorfeld. Salomo macht ernst, er setzt das um, und das weiß auch Joab, dass es Joab jetzt an den Kragen geht. Vers 28, und die Kunde davon kam zu Joab, denn Joab hatte sich Adonia zugeneigt. Ja? Diese Riesenklicke sehen wir wieder, Adonia, Joab, dieser Abiathar, die mauschelten immer zusammen, ja. Absalom aber hatte er damals sich nicht zugeneigt. Da floh Joab ins Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Ihr wisst, da gab es diesen großen Altar, und er hatte so Hörner gehabt an den Seiten, und man griff die Hörner des Altars, schmiss sich davor nieder und flehte sozusagen um Gnade. Plötzlich war er lammfromm. Das war er aber nie gewesen. Er war kein Gläubiger und er war auch kein reumütiger Mensch. Er hatte viel Schuld auf sich geladen, viele Morde hatte er auf seiner Liste gehabt. Das hat er alles mit sich rumgeschleppt. Und wisst ihr, diese ganzen Geschichten, die hingen automatisch auch Salomo an, weil Joab zum Königshaus gehörte. Mitgegangen, mitgefangen, wir kennen diesen Spruch. Und sicher dachte auch Joab wie Adonia, ja, von Salomo, das Weichei Salomo kriegen wir schon in den Griff. Er hat schon viele in den Griff gekriegt. Aber mittlerweile dachte er anders. Das sehen wir hier an seiner Handlung. Und Salomo reagiert so mit den Altlasten. Vers 31. Stoßt ihn nieder und begrabe ihn. Schon krass, oder? Entferne so das unschuldige Blut, das Joab vergossen hat, von mir und von dem Haus meines Vaters. Vers 33. So wird ihr Blut zurückkehren auf den Kopf Joabs und auf den Kopf seiner Nachkommen für ewig. Aber David und seinen Nachkommen und seinem Haus und seinem Thron wird ewig Friede zuteil werden von dem Herrn. Offensichtlich macht Salomo hier einen Cut, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mit diesen Altlasten, die unmittelbare Auswirkung hatten auf ihn. Unmittelbare Auswirkung. Sie waren eine ständige Bedrohung. Sowohl durch die Person von Joab als auch unsichtbar. Das ist wie so ein Fluch, der auf Salomo lastete, weil er das mit sich schleppte. Und deshalb kappt er das. Schuld ist Sünde. Und Sünde trübt das Verhältnis zu Gott. Ich habe euch vor 3 Wochen ein Zitat mitgegeben von diesem Peter Hohl, ein deutscher Journalist, der sagt, manche Menschen horten in ihrer Seele einen Haufen Mist und verstehen nicht, warum es in ihrem Leben so stinkt. Darum mistet Salomo hier aus. Und hier der Aufruf an uns, an uns alle, an dich, löse dich von Altlasten. Löse dich von den Altlasten um jeden Preis. Du wirst deinen Dienst, deine Berufung, dein Leben nicht effektiv leben können, wenn du diese Altlasten mit dir rumschleppst. Und da haben wir damals drüber gesprochen, als es um Bitterkeit ging. Ja? Um diese Dinge, die du hortest. Vielleicht ist das auch eigene Sünde, die da ist. Vielleicht sind das auch Dinge aus der Vergangenheit, aus dem alten Leben. Es gibt manche, die sagen, wenn wir Jesus annehmen, dann heißt es, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es stimmt eigentlich nicht ganz so, die Übersetzung. Es heißt, Neues ist geworden. Es ist nicht automatisch alles weg. Wenn jemand vor seiner Bekehrung ein Alkoholiker war und er ist frei geworden durch die Kraft Gottes und er lebt, folgt jetzt Jesus nach, er wird sein Leben lang nicht mehr Alkoholiker sein, aber ein trockener Alkoholiker. Ein Leben lang in der Gefahr stehen, wieder in das alte Ding reinzufallen. Oder dieser Pastor, von dem ich neulich auch hier schon mal berichtet habe. Ja, eine erfolgreiche Gemeinde, über 30 Jahre im Dienst, 30.000 Leute in einer Mega-Church und fällt am Gebiet der Pornografie. Und später kommt raus, vor seiner Bekehrung war er genau in dieser Szene tätig gewesen. Stripper, Lokal und so weiter. Es ist so wichtig, dass wir uns dessen besinnen, auch hier wieder demütig sind und auch unser Leben selbst analysieren. Das ist sonst Hochmut, wenn wir sagen, gerade wenn wir dieses alte Leben gehabt haben, ja, dass wir uns damit auch auseinandersetzen und immer wieder demütig unseren Weg gehen, demütig Gott fragen und ganz bewusst diese Sachen kappen. Erinnert euch an David. David hatte auch Altlasten. David hatte auch Dinge, die ihm Schwierigkeiten bereiteten. Bei ihm war es die Sexualität gewesen. Und deshalb kommt er, Psalm 139, ab Vers 23, lesen wir das gut, kommt er immer wieder zu Gott und er sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Das soll unser ständiges Gebet sein. Und wenn da Dinge sind, mit aller Konsequenz kappen. Offenlegen. In Gottes Augen sind wir wie ein offenes Buch. Wir sind ein Brief, auch gelesen von anderen, aber auch von Gott gelesen. Ja? Wir sind wie ein offenes Buch. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir wirklich ein offenes Buch sind. Vor Gott, aber auch vor den Menschen. Und wenn es dir Mühe bereitet, das irgendwie zu analysieren, auseinanderzukriegen, dann vertraue dich jemand an. Vertraue dich einem geistlichen Bruder, einer geistlichen Schwester an, einem Seelsorger, vielleicht auch hier in der Gemeinde, deinem Hauskreisleiter oder deinem Seelsorger. Wir möchten wirklich da offen werden, transparent sein. Und wenn da Altlasten da sind, wenn Sünde da sind, wenn irgendwie Dinge da sind, dann kappt die. Jetzt bin ich wieder geneigt, was zur Taufe zu sagen. Das ist übrigens ein Bild mit der Taufe. Wisst ihr das? Darum hat Gott die Taufe ins Leben geführt, damit das deutlich wird. Hier ist der alte Mensch mit seinen alten Sünden, mit seinen alten Abhängigkeiten, mit seinen Süchten, mit seinem ganzen Dreck. Und er wird untergetaucht und hier wird proklamiert, die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Und er wird taucht auf und sagt, das liegt jetzt hinter mir. Ich gehöre zu Jesus und nicht mehr zum Teufel. Und dann heißt es in Römer 6, haltet euch der Sünde für tot. Ihr seid nicht mehr Sklaven der Sünde. Und das ist die ganze Geschichte darin. Klar sündigen wir, täglich, in Gedanken, in Worten, in Taten. Aber Altlasten abkappen, abschneiden und alles dazu beitragen, damit das gelöst werden kann. So wie Salomo das macht. Und wir kommen noch zum vierten und letzten Angriff. Das ist unser Freund oder ja, unser Pseudo-Freund Shimi. Kennt ihr den noch? Shimi. Er war es, der David verflucht hatte und der eine ständige Bedrohung war. Und Salomo setzte ihn unter Hausarrest, ihn auch. Ja? Mit der Anweisung, das lesen wir hier in den nächsten Versen, mit der Anweisung, er durfte das Haus nicht verlassen. Du kannst, okay, Gnade, du kannst am Leben bleiben, ich tue dir nichts, du kannst ein gutes Leben führen, aber du darfst das Haus, du darfst Jerusalem nicht verlassen. Shimi wartet und wartet und wartet und wartet auf eine Nachlässigkeit von Salomo. Er wartet, bis Salomo nachlässig wird. Ja, Zeit heilt Wunden. Lange Bank. Irgendwann wird sich das schon geben. Gewohnheit. Eines Tages denkt er, Salomo, der ist mittlerweile nachlässig, er checkt es wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Und er verlässt das Haus, er verlässt Jerusalem unter einem Vorwand. Auch hier wieder, er schätzt Salomo falsch ein. Er schätzt Salomo ein als jemand, der nachlässig wird. Und damit ist er draußen. Und dann kann er wieder seine Intrigen anfangen, die er ja auch am Plan hatte. Vers 42 heißt es aber, da sandte der König hin und ließ Shimi rufen. Und er sagte zu ihm, habe ich nicht bei dem Herrn dir schwören lassen und dich gewarnt, indem ich sagte, an dem Tag, an dem du aus Jerusalem hinausgehst und hierhin oder dorthin gehst, das sollst du genau wissen, musst du sterben. Und du sagst zu mir, das Wort ist gut, ich habe es gehört. Warum hast du den beim Herrn geleisteten Schwur nicht gehalten? Warum hast du das Gebot, das ich dir geboten hatte, nicht gehalten? Und der König sagte zu Shimi, du selbst kennst all das Böse, dessen auch dein Herz sich bewusst ist. Also der hatte schon eine Menge am Kerbholz und ich glaube, wir wissen lange nicht alles. Dass du meinem Vater David angetan hast. So wird der Herr deine Bosheit auf deinen Kopf zurückkommen lassen. Und das war das Urteil über Shimi und auch das Ende. Und am Vers 46, und da hören wir, da schließt das Kapitel 2. Und das Königtum war in der Hand Salomos fest gegründet. Dieser Shimi war wie ein Moskito. Habt ihr schon mal unter einem Moskitonetz geschlafen? Ja? Habt ihr mal unter einem Moskitonetz geschlafen, was ein Loch hat? Was ist euch aufgefallen? Am nächsten Morgen wart ihr zerstochen. Moskitos, das ist jetzt vielleicht auch meine Theorie, aber ich hab's auch mal irgendwie so beobachtet. Und ich hatte auch den Eindruck gehabt, das ist so. Ja, ich hatte nämlich auch ein kleines Loch, dachte ich, ja, das kleine Loch, das wird das Moskito gar nicht finden. Das Moskito fliegt die ganze Nacht hoch und runter. Shimi war wie ein Moskito. Oder wie ein Fußballer, der die Nachlässigkeit eines Schiris merkt. Ja? Das merken wir auch. Sobald ein Schiri nicht richtig pfeift oder nicht schnell diese gelben oder diese Karten da hinten zieht, ja, dann ist das eine Nachlässigkeit. Und die Spieler nutzen das aus. Und er wartete auf eine Nachlässigkeit. Aber Salomo war nicht nachlässig. Er zieht im richtigen Moment die rote Karte. Oder wie sie auch immer heißt, ja. Und hier zu uns, in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, nicht wie ein summendes Moskito, ja, ein Moskito kann manchmal auch so sein, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnt. Darum wachet. Er ist immer auf der Lauer. Und das braucht eigentlich keine lange Erklärung. Diese vierte Prüfung, diese vierte Versuchung, die begleitet ihn immer wieder. Und weißt du was? Der Teufel hat gerade jetzt im Moment wahrscheinlich seine Frühstückspause. Ja? Du sitzt hier in der Gemeinde, du lauschst das Wort Gottes, du singst die Lieder und es ist alles so wunderbar. Er wartet auf seine Zeit. Er kennt genau deine Schwachpunkte. Er kennt genau deine Nachlässigkeiten, er kennt meine Nachlässigkeiten. Er weiß das. Morgen, keine Ahnung, morgen Abend um 10 Uhr, um 22.30 Uhr, na, da kommt wahrscheinlich Fußballspiel oder so, aber irgendwann, ja, da sitzt du da und dann ist die Zeit der Nachlässigkeit. Und es ist so wichtig, wie Salomo. Salomo hatte ein Auge immer auf Shimi gerichtet. Immer auf Shimi. Shimi dachte, hey, es ist so viel Zeit ins Land gegangen, der hat es längst verpennt. Und jetzt habe ich ihn. Sei nicht nachlässig. habe deinen Feind oder auch deine Feinde am Schirm. Auch Menschen, die dir schaden. Löse dich von diesen Dingen. Und vielleicht wiederholen wir diese Punkte hier nochmal, aber zuerst möchte ich euch einen Vers mit auf den Weg geben. Der steht im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Und wie gesagt, wir sind hier in diesem Ding, sind wir nicht bei einem Spiel, das ist kein WM, keine Vorrunde oder irgendwas, das ist ernst. Das ist ernst. Der Teufel will, dass wir schon aus der Vorrunde rausfliegen. Der Teufel will, dass wir unsere Brocken hinschmeißen. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das ist Gottes Wunsch, dass wir das am Ende unseres Lebens sagen können. Das möchte Gott mit uns, mit dir. Wir sind seine Generation. Er hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Du bist Einflussträger. Und du darfst Einflussträger sein. Du kannst deine Berufung umsetzen. Vielleicht hast du das auch heute Morgen auch gemerkt, dass Gott was Neues hat oder dich vielleicht zurückführt in deine alte Berufung. Es geht um deine Berufung. Also Punkt 1 war, geh um Himmels Willen keine Kompromisse ein. Auch noch die kleinste Bitte, die da ist. Ja? Entledige dich aller Einflüsse, die deine Berufung ausbremsen. Sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und löse dich von den Altlasten. Ich habe es mal so formuliert, bekennen, beichten, befreien. Beichten, das kennen wir aus dem Katholischen eigentlich, beichten heißt einfach, die Sünde nicht nur bei Gott bekennen, sondern sie zu jemandem zu sagen, sie auszusprechen, mit einem zu teilen und zu sagen, hey, ich muss dir das sagen. Das ist manchmal so heilsam. Und dann das Dritte, sei immer wachsam und dulde, das Vierte, sei immer wachsam und dulde keine Nachlässigkeiten. Wenn du das beachtest, wirst du das Ziel erreichen. Dann wirst du erleben, wie Gott dich segnet. Und lass es zu, lass mich dieses eine noch sagen, lass es zu, dass du wieder zurückfinden kannst. Denk an diese Weichenstellung, zurück in deine Berufung, zu dem Gott dich berufen hat. Und das beachtest, dann wirst du das Ziel erreichen. Zweimal heißt es hier, am Anfang des Kapitels und am Ende des Kapitels. Kapitel 2, Vers 12, Salomo setzte sich auf den Thron Gott seines Vaters Davids und sein Königtum war fest gegründet. Und Vers 46, und das Königtum war in der Hand Salomos fest gegründet. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Dass unser Leben fest gegründet ist in Gott. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und du kannst ja tief in unser Herz reinschauen, du siehst uns. Und jeder, der hier ist im Raum, der hat eine Berufung im Leben. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Da ist die erste Berufung. Du hast sie gerufen, dir nachzufolgen. Du hast sie gerufen, um ihr Leben dir anzuvertrauen. Du bist gekommen, um uns zu erlösen, von uns selbst, von unseren Götzen, denen wir nachlaufen, von allem, was uns so wichtig ist und was uns letztendlich gefangen hält. Und ich möchte dich bitten, dass du diese erste Berufung hier so durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen in diese Nachfolge rufst, durch Glauben, indem er sein Vertrauen auf dich setzt. Und ich möchte dich bitten für uns andere, jeder von uns hat eine Berufung, eine Lebensberufung. Du weißt, wo der ein oder andere vielleicht diese Berufung sogar verlassen hat. Möge es so sein, dass wir zurückfinden auf den Weg. Möge es so sein, wenn das eine falsche Weichenstellung war, dass du das Wunder tust und egal, wo wir jetzt auch immer drin hängen und meinen, wir kommen da nicht mehr raus, dass wir zu dir rennen können, Vergebung annehmen können, Rat annehmen von Menschen und zurück auf die Pferde kommen. Und ich möchte dich bitten, Gott, du hast uns daran erinnert, keine Kompromisse einzugehen, dass du uns immer daran erinnerst. Vielleicht wie dieses Plattencover, so ein Bild in uns hinein tätowierst, no compromise. Ich habe den Eindruck, dass Gott auch dir heute Morgen konkret Dinge gezeigt hat. Konkret Dinge gezeigt hat, wo du im Kompromiss lebst. Vielleicht war es eine kleine Sache und es ist eine Riesensache. Wir haben heute Morgen gehört, wo es heißt, entledige dich aller Einflüsse, die deine Berufung bremsen. Gott möchte dich ermutigen, das von dir zu lassen. Gott will dich frei machen. Wir haben vorhin gesungen in einem Lied, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Gott ist gekommen, die Gefangenen freizusetzen, um dich wieder frei zu machen. Auch wenn du den Eindruck hast, es ist unmöglich, es ist möglich. Bei Gott ist alles möglich. Du kommst zu ihm, du vertraust dich jemand an. Komm nach dem Gottesdienst zu jemandem zum Gebet. Lass für dich beten, lass dich segnen. Das kann der erste Schritt sein. Vertrau dich jemand an, sprich jemand an. Und geh vor allen Dingen auf deine Knie. Und sag es Gott. Und wenn es Entscheidungen sind, die du eigentlich schon längst hättest treffen müssen, und das sind Leute in deinem Leben, die dir sagen, nein, das machst du nicht, oder irgendwelche Stimmen aus der Vergangenheit, dann möchte ich dich auch ermutigen, tue den Schritt raus. Sag es zuerst Gott und dann vertrau dich Menschen an. Und geh den Weg raus. Und löse dich von Altlasten. Löse dich von diesen Dingen. Bekenne es Gott jetzt im Moment, wo du jetzt am Platz bist. Und beichte es Leuten, beichte es jemand, nenne es jemand. Lass den Tag, lass die Sonne nicht untergehen, bevor du das jemand dich anvertraut hast. Und du wirst Freiheit erleben. Gott möchte das. Gottes Power ist da. Gottes Kraft ist da. Das ist Gottes Wunsch. Ich werde gleich noch für uns beten. Einfach so ein Gebet der Freisetzung auch sprechen über uns. Und zum Schluss sei immer, bleibe wachsam und dulde keine Nachlässigkeit. Und Gott, ich möchte jetzt bitten für meine Brüder und Schwestern, denen du Dinge aufs Herz gelegt hast. Ich möchte es einfach jetzt mal pauschal tun. Und wenn das nicht reicht, dann möchte ich dich bitten, dass die Einzelnen wirklich auch nichts unversucht lassen, bis sie diesen Weg in die Freiheit geführt haben. Herr, und ich möchte dich bitten, dein ist die Macht, dein ist die Kraft. Du bist gekommen und du hast die Gewalten und die Mächte unterworfen. Du hast sie besiegt. In Christus, heißt es, hast du den Triumphzug gehalten. Und diese Kraft möchte ich aussprechen. Du hast am Kreuz ausgesprochen, es ist vollbracht. Und das möchte ich aussprechen über alle Bindungen, über alle Fesseln, über alle Nachlässigkeiten, die da gewesen sind, über alle Kompromisse, wo ein falscher Weg eingeschlagen wurde. Ich möchte dich bitten, dass diese Dinge, wo wir den Eindruck haben, wir sitzen in einem riesen, tonnenschweren Koloss, der ist in die falsche Richtung gefahren. Nein, du kannst es machen. Du kannst es wieder neu machen und jetzt spreche ich aus über alle diese Gebundenheiten, dass du sie löst im Namen Jesu. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Du kommst und du machst es neu. Du kommst mit neuem Leben, mit Heilung, mit Kraft. Du bist der Erlöser, der Heiland, der heilt. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Tu du dein Werk. Tu du dein Werk heute Morgen. Herr, dass wir wie Salomo den Weg konsequent gehen, dass wir nicht in der Vorrunde rausfliegen, sondern dass wir weitergehen, bis ins Finale durchmarschieren. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nur in der Abhängigkeit von dir. Und das ist dein Wille mit unserem Leben. Halleluja. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Und ich bitte dich neu um die Kraft deines Heiligen Geistes, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Kraft Gottes, die kommen will, sich auf uns drauflegt, uns erfüllt, dass wir in Freimütigkeit vorangehen, dass wir Entscheidungen treffen. Halleluja. Lass uns gemeinsam noch unseren Gott anbeten.